Ladies and gentlemen, the Game Theory Jits Talks brought to you live from Bangkok and Cologne, featuring Heiko, Sven, Nelson und Special Guest Armin Eslami.
Also auch aus Düsseldorf, ne? Köln.
Das Bangkok, sagen wir doch nie dazu, Sven. Wie oft hast du diesen Podcast schon gehört?
Ich höre den nie. Reicht mir, dass ich ja dabei sein muss.
Aber wir haben ja gerade vorher schon geklärt fürs Intro, Armin, du hast keinen Kampfnamen. Wie kann das sein? Du bist doch so lange im Business. Ist nicht mal einer auf die Idee gekommen zu sagen, der Terrier, der Bulldog, der was weiß
ja,
ich.
Ist klar. Ja, ja.
Irgendwie sowas. Sag mal.
Nee. Also, ja, ist ja schön. Also, ich finde es schön, wenn irgendeiner einem anderen einen Kampfnamen gibt. Ja, aber mir selber würde niemals einen geben. Und ich stehe da auch nicht drauf.
Vielleicht haben wir am Ende der Folge einen.
Sven und Nelson sowas nicht. Ich wurde letztens auch gefragt, warum ich keinen Kampfnamen hätte, die beiden anderen aber schon. Ja, weil ich
tausche. Ja, Mopsi hast du doch. Und der große Presto habe ich mir auch nicht selbst gegeben.
Den habe ich offiziell von Aaron bekommen.
Der große Presto hat Sven gesagt, weil ich gesagt habe, ich zauber wieder einen Move aus dem Hut. Dann kam Sven mit dem großen Presto. Aber egal.
Aber man muss doch einen Kampf haben. Man muss doch einen Kampfnamen haben, wenn man kämpft. Kämpfst du denn, Heiko?
Ja.
Ab und zu mal.
Also Heiko war tatsächlich
mit meiner Hose vielleicht. Dein erster Kampfname, war Angry Child und den hast du von mir.
Ja, immerhin. Aber Heiko,
du vorwärts marschiert bist wie ein wütendes Kind.
Will ich mal zu seiner Verteidigung sagen, war gerade am Anfang schon ein sehr aktiv im Wettkampfbusiness. Der war fast auf jedem Wettkampf. Also das war schon eine Zeit lang so.
Er ging halt zeitlich nicht mehr hinterher mit Fight 24, ne?
Ja.
Das war häufig das Problem.
Egal. Also, ich sehe ja Armin heute tatsächlich das erste Mal. Deshalb würde ich Sven vielleicht eine kurze Vorstellung überlassen oder dir selbst. Aber ich finde es immer schön, wenn Sven dann irgendwas sagt und du sagst, nee, stimmt alles gar nicht.
Du wohnst ja sogar um die Ecke von da, wo ich lang gewohnt habe jetzt, ne, Armin? Und wir haben uns auch nie gesehen.
Wo wohnst du denn jetzt?
Ja, jetzt wohne ich in Bangkok, aber in der Itterstraße in Holthausen.
Willst du mich verarschen? Du warst, ey, ja krass, ich wohne auch in Holthausen, richtig.
Ja, ich weiß. Also, ich habe den Gast am Hof getroffen beim Byzantier.
Ach, krass. Ey, wir haben uns nicht einmal gesehen. Ey, das ist assi. Boah, ist das assi. Oder du hast
jetzt wirst uns hier schon komplett ins Private. Ja. Wir wollten eigentlich kurz loswerden. Armin, du bist ja eine der, ich sag mal, Urgestalten für Grappling in Deutschland, für Lutter Livre in Deutschland vor allem. Bist der Kopf, der Chef, der Kopf und das Herz von Team Typhoon Lutter Livre mit Hauptsitz in Düsseldorf und Niederlassung in Frechen. Du bist schon dabei, da waren wir alle irgendwie noch flüssig. Und tatsächlich ist es auch so, dass meine allererste, weil ihr wart immer als Wettkampfteam ja super, super aktiv, meine allererste Erinnerung von einem Grappling-Turnier, wo ich das allererste Mal auf einem war, bist tatsächlich auch du, weil wir, ich weiß nicht mehr, welches Turnier das war, wir sind aber in die Halle reingekommen und waren noch in so einem Vorraum und wie das Schicksal es wollte, haben auf der allerletzten Matte, ganz hinten in der Halle, hat einer von deinen Jungs gegen einen von den Wombats gekämpft. Und dann saßen sich an der Matte gegenüber du und der Mark Anthony von den Wombats. Und ihr habt beide so laut gebrüllt, dass ich euch im Vorraum gehört habe und mich und noch dachte, was zur Hölle mache ich hier und was ist hier los? Das ist meine allererste Erinnerung. Und ich glaube, es stand, weil ich weiß nicht mehr, welches Turnier es war, aber da gab es so extra Stühle für die Coaches und es hieß, du darfst diesen Stuhl nicht verlassen, sonst wird dein Kämpfer disqualifiziert. DGL. Und es gab jemanden, ich weiß nicht, wer es war, aber es gab jemanden, dessen Aufgabe war es, offensichtlich hinter dir zu stehen, von deinen Jungs. Und während du immer wieder aufgesprungen bist und rumgeschrien hast, dich an den Schultern wieder runter auf den Stuhl zu drücken, damit ihr nicht disqualifiziert werdet.
Das ist wie der beim Einmarsch des Kaisers früher, der immer Memento Mori in sein Ohr geflüstert hat. Bedenke, dass du sterblich bist. Ja, genau.
Oder den Lorbeerkranz so über den Kopf gehalten. Aber das war meine allererste Erinnerung von einem Grappling-Turnier.
Das ist schön.
Wie bist du?
Aber unabhängig davon, so wie Sven das jetzt gesagt hat, ist ja heute auch noch so, dass Team Typhoon ist laut, kann man ja so sagen, im positiven Sinne.
Definitiv.
Beschreibt das auch so ein bisschen den euren Style oder ja, ist das noch erhalten geblieben? Hat sich das entwickelt? War das immer ein, sagen wir mal, intensiver Style? Erzähl doch mal, wenn wir dich als Urgestein schon da haben, wie hat sich das alles mit dir und dem Grappling entwickelt und warum seid ihr so intensiv, wie ihr seid?
ja, okay. Das Ganze ist so, ich bin mal auf ein Turnier gegangen. Unser erstes, also das erste Turnier, also wir waren ja, das erste Mal, wo ich überhaupt damit in Berührung kam, war ein Free Fight Turnier von dem Ralf Seger in Kleve. Da hat mein Bruder mich mitgenommen und hat gesagt, komm, guck dir das mal an. Das war 98, Juni, Juli 98 war das. Da hat er mich mitgenommen, das war an einem Sonntag. Und ja, da ging natürlich die Post ab, ne? Das war Free Fight. Da haben dann eben Daniel und die Jungs gekämpft, aus Düsseldorf damals. Und mein Bruder hat auch bei ihm trainiert und ich wusste das gar nicht. Ich hatte das komplett verdrängt irgendwie, dass mein Bruder auch sowas macht und all sowas. Und weil ich war anders unterwegs, ne, Kopf war
Daniel
anders.
Heißt Daniel Dedan, ne? Oder Dedan?
Genau, richtig, mein Trainer, okay. Genau, der Daniel Dedan, genau. Und wo ich das dann gesehen habe, ich dachte, ey, boah, das ist ja der Hammer. Ne? Ja, das hat mir super gefallen, das Kämpfen. Und gerade dann, wenn die Jungs jemanden zu Boden gebracht haben und haben den dann zum Finish gebracht oder eben dann kräftig Ground and Pound in das Maul rein. Ne? Und da habe ich mir gedacht, oh, okay. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich möchte das auch machen. Ja, und wir hatten Montagstraining. Dann hat mein Bruder mich am nächsten Tag gesagt, okay, hat er mir eine Judo-Hose gegeben. Und ab dafür, ne? Und dann stand ich auf der Matte. Juni, Juli 98.
Das war aber dann schon, wenn ich das jetzt so höre, auch mit Ground and Pound, das war dann schon MMA.
Nee, das war Free Fight.
Ja, okay, also, genau.
Ja, da hieß es ja noch nicht MMA.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Das kam als, ne, zu dem Zeitpunkt hat man es Free Fight genannt, Barnacle, das weiß ich wie, ne? Und auf jeden Fall, und wo wir dann unsere ersten Turniere gekämpft haben, wir selber als Kämpfer, war viel in Holland. In Deutschland gab's nichts. Wir waren sehr oft in Holland. Und ja, die Holländer, die waren schon ein bisschen lauter, energischer, aber da war nichts. Ja, die standen da, dann hast du mal gehört, komm up, treck die Arm, ja, klemm de Bein. Und nichts, da war keine Stimmung, das war nichts. Ne? Und wenn die sich dann danach, wenn die verloren haben, waren die glücklich. Wenn die gewonnen haben, waren die glücklich. Ja, die waren immer glücklich. Vielleicht haben sich alle vorher geraucht. Ich weiß es nicht. Es war aber so. Es war wirklich so. Und dann hat der Daniel, der hat uns VHS-Kassetten gegeben. Da waren Turniere aus Brasilien. Ja, und wir haben uns natürlich daran orientiert. Ist klar. Daniel war Brasilianer. Wir machen einen brasilianischen Kampfsport. Also orientierst du dich erstmal daran. Na, an was denn sonst? Und dann haben wir uns die UFCs angeguckt mit Royce Gracie, Marco Ruas, die UFD Japan und sowas, wo der Hickson gekämpft hat und alles. Und danach haben wir uns so orientiert. Und dann hat er uns wirklich VHS mit brasilianischen Turnieren gegeben. Alter, du hast den Trainer nicht verstanden. Ey, der Typ geht auf die Matte, ja, und da ist es am Beben gewesen. Und dann hat mir mal einer erzählt, also das war bevor ich überhaupt Trainer gegeben habe, da hat mir mal einer erzählt, im Iran, da hat ein großer Ringer, der hat gegen einen Deutschen gekämpft. Und der Deutsche, der meinte, der stand auf der Matte und als er reinkam, der hat den Kampf verloren gehabt. Der meinte, die Halle hat gebebt. Die Leute sind ausgeflippt. Die haben Geld, Rosen, alles auf den geschmissen. Der hat seinen Trainer nicht mehr verstanden. Der Kampf ging los, der Kampf war vorbei. So, da habe ich das erste Mal kapiert, was Heimvorteil bedeutet. Ja, und warum die Fußballfans so ausflippen. Ja, es ist ja so, ne, wenn die da alle aus der Ecke brüllen. Das habe ich dann erstmal verstanden. Und ja, und dann fingen natürlich auch Emotionen zu deinen Trainingspartnern an, dann später zu deinen Schülern. Ja, und jetzt sei mir bitte nicht böse. Wer jemandem was beibringt oder jeden Tag mit dem trainiert, zusammen mit dem Schweiß und Blut auf der Matte lässt und der Junge steht auf dem Turnier und könnte irgendwas für sich gewinnen und du bleibst da ruhig in der Ecke sitzen und sagst, komm, du schaffst das schon. Ey, sorry. Ich meine, gut, ich bin jetzt vom Natur aus laut. Die Jungs haben das von mir abgeguckt, sagen wir mal so, vielleicht sitzt du auch von Natur aus laut. Aber man kann es auch ein bisschen ruhiger angehen, aber so. ohne Emotion, ohne Liebe. Ey, das ist doch ein Kampfsport-Event. Da muss man doch mal ein bisschen, oder nicht? Da muss doch Spaß machen.
Also, ja, also auf jeden Fall eine gute Beschreibung, dass wenn einer von euren Jungs kämpft, das klingt auf jeden Fall immer so, als hättet ihr den Heimvorteil. Egal wo, auch wenn ihr sehr weit weg von Düsseldorf unterwegs seid, das klingt auf jeden Fall immer nach Heimvorteil. Du hast ja gerade so ein bisschen angerissen, deinen Bruder, und wir müssen ja davon ausgehen, dass ganz viele von denen, die so zuhören, entweder überhaupt gar nicht aus dem, ich sag mal hier, Köln-Düsseldorfer Luther-Livre-Bereich kommen, oder halt noch jünger sind als wir. Und ich glaube, von uns dreien bin ich am längsten dabei oder Nelson dann so kurz nach mir irgendwann. Und wir haben ja schon teilweise diese Frühphase, kennen wir auch schon nur aus Erzählung. Deswegen müssen wir es, glaube ich, so ein bisschen aufklamüsern. Dein Bruder hat vor dir angefangen, ja, und dich dann da so mit reingeholt, ne? Und das hat aber also alles in Köln mit Daniel angefangen. Also vielleicht können wir das so ein kleines bisschen aufsortieren, wer da eigentlich wer ist und wo das so angefangen hat.
Genau, und vor allem auch dann also mit der Timeline auch zu Mike und Andy wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich Namen sind, die Leute dann vielleicht eher noch kennen. Ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie du jetzt zeitlich zum Beispiel zu Mike stehst oder wie auch immer. Deshalb wäre das super, wenn wir das einmal hinbekommen.
Also erstmal, ich sag, wie es ist. Ich erzähle dir keinen Schmuh. Ich erzähle es genauso, wie es ist. Ja, ich mache auch keine Werbung für Taifun, weil das habe ich nicht nötig. Das ist hier rein geschichtlich und ich erzähle die Geschichte einfach heute mal. Ja, genau. Ich erzähle die Geschichte einfach mal. Ne, ich nehme jetzt meinen Hammer und meinen Meißel und dann fange ich mal an zu kloppen. Also es ist tatsächlich so. Mein Bruder hat man zu verdanken, dass Luther Livre überhaupt angefangen hat. Weil mein Bruder und es gab einen Dirk Frettle, die beiden, die waren sehr gut befreundet und die waren zu der Zeit, das war so 95 rum, waren die auf der Suche nach dem goldenen Schlag. Ja, es gab immer nur in Deutschland, gab es Karate, Taekwondo von den Koreanern, dann dieses Muay Thai, was die Koreaner angeboten haben, Kickboxen, das war's. Ja, so. Und dann kam irgendwann noch Wing Chun dazu, ne, dann, das wurde ja auch ziemlich groß aufgebauscht und es gab nichts anderes. Und die haben gesucht und irgendwann sind die auf Capoeira gekommen, weil in Köln, in Nippes, hat eine Capoeira-Schule eröffnet. Wie lange die da war, kann ich euch nicht sagen, ich weiß nur, die sind da drauf gekommen. Da sind die hin und dann haben die denen gesagt, schaut euch doch mal an, was wir machen. Und da war 95, war in Ratingen eine Kampfsportveranstaltung. Ne? Jeder durfte so zeigen, was er kann. Ob da jetzt Geld gesammelt wurde für Kinder, was auch immer, weiß ich nicht. Mein Bruder hat mich mitgenommen. Wir sind da mit drei Mann hin. Der Dirk Frettle, mein Bruder und ich. Und da habe ich das erste Mal den Daniel gesehen. Ne? Die haben da ihre Capoeira-Aufführung gemacht. Danach hat der Ramin sich mit dem Dirk und den Daniel an den Tisch gesetzt. Mich hat gar nicht interessiert, was die geredet haben. Ich habe da den Typen mit dem Ninjutsu-Schwert gesehen und das war, ich denke, boah, das ist der Hammer. Da war mein Kopf doch irgendwo anders. Auf jeden Fall, die haben sich da unterhalten und haben darüber gesprochen, dass die Capoeira nicht gut finden. Ja, weil da müssen die ja singen und tanzen und ne, die wollen eigentlich nur. Und dann meint der Daniel, guck mal, ich kann was anderes. Ich weiß da was. Und dann hat er denen versucht, das zu erklären. Was kannst du mit Luther Livre Esportiva anfangen? Nichts. Und der am Erklären und hat denen dann gesagt, guck mal, wisst ihr, was Brazilian Jiu-Jitsu ist? Die auch, gar nichts. Ja, dann hat er denen hier gesagt, guckt euch mal UFC an, Royce Gracie. So, die beiden nach Hause, sind nach Tümmers in die Videothek, haben sich die Videos da ausgeliehen, haben sich das angeguckt, das haben den dünnen Royce Gracie gesehen in seinem weißen Anzug, wie der einfach jeden mal eben wegmacht und war natürlich hin und weg. So, aber keiner hat uns erklärt, was das, dies ist, der Daniel konnte fast gar kein Deutsch. Und gerade zu der Zeit noch gar nicht. Der war gerade frisch aus Brasilien. Der ist Ende 94 nach Deutschland gekommen. Anfang 95, der wusste nichts. Der konnte nicht was richtig Englisch. Ja, und dann hat der, dann haben die sich mit dem immer getroffen. Ich habe sogar noch Videos gesehen. Die haben das immer aufgenommen. Das waren nur die drei. Niemand anderes. Und dann, weil die alle zusammen studiert haben, kam der Mike dazu, der Christian Bienert, der Vasili und ganz zum Schluss auch noch der Andreas. Ja, so.
Die der Andi war aus dieser, ich sag mal, ein paar von den Namen genau. Kennt man ja. Also wir kennen natürlich den Mike gut, ne, weil Nelson ja. Und ich ja und Heiko ja auch bei dem tatsächlich trainiert haben. Und der ist ja heute noch aktiv, auch immer noch in Köln-Nippes. Wahrscheinlich dann nicht weit weg von da, wo ihr damals angefangen habt. Und das war, es war dann tatsächlich so, dass der Andi in dieser Gruppe erst relativ spät dazugekommen ist. Weil ich dachte, ja, der wäre einer der, ich sag mal, der Trainingsälteren gewesen. Nein.
Ja, ich meine, wie weit jetzt der Abstand ist von allen, wie die jetzt dazukommen. Mhm. Aber der Andi war eigentlich so der Letzte von allen, der dann in diese Gruppe reingekommen ist und nicht so, wie er immer erzählt, er wäre der Gründer mitgewählt. Also kompletter Quatsch. Auf jeden Fall, die waren dann zusammen, haben zusammen trainiert und dann haben die haben erstmal in dieser Capoeira-Schule in Nippes haben die trainiert und 1997 ist der Daniel dann nach Düsseldorf gezogen. Und da hat er dann, wie heißt das? Und da hat er dann meinen Bruder gefragt, kannst du mir nicht in irgendeiner Weise einen Platz hier finden? Und das war ein Pink Gym. Pink Gym war in Düsseldorf ein ganz berühmtes Fitnessstudio mit Kampfsportabteilung. Da haben die Cracks, der Cracks haben da Unterricht gegeben, ja. Im Kickboxen, Thaiboxen, alles, ne, Karate. Aber das waren nur richtige Hauer. Ja, das waren wirklich keine Kinder oder Schauspieler, die waren echt heftig drauf. Und da hat mein Bruder den Daniel hingebracht. Und der hat dann ab 97 da Training gegeben und in Nippes. Und von Nippes, das ist dann auch irgendwie, ich weiß aber nicht mehr genau, welches Jahr, ist dann von da nach Ehrenfeld in dieses, wie hieß das nochmal, dieses Gym. Da war auch so ein Gym in Ehrenfeld. Da ist das dann reingekommen und da haben die dann trainiert. So, und dann ist, dann wollte der Daniel eine Zusammenkunft haben. Und dann haben die ein e.V. gegründet, einen Verein. Und das war dann Brazilian Free Fight e.V. Das war dieser Verein,
den die gegründet haben. In Köln.
Das genau, das war in Köln. Und da ist dann auch dieses Zeichen entstanden. Hier diese drei Spermien, die der da überall auf dem Rücken hat. Ja, diese, Entschuldigung, aber.
Also, es sind, glaube ich, offiziell drei Schlangen.
Genau.
Ja. Wir kommentieren die an der Stelle mal.
Für mich schon lange nicht mehr. Ja, da bin ich so ehrlich und so frei. Ja, darf ich ja hier sein. Ja. Und so sieht's
bei aus. Bei euch ist es der Bär, ne? Der klassische Lutter Libre Bär. Und der Andi hat ja das berühmte Logo mit den drei Schlangen.
Es ist aber nicht sein Logo. Er hat es sich irgendwann, wo er dann anfing, die Elo zu gründen, hat er sich einfach ein Copyright drauf gemacht. Es ist nicht sein Zeichen gewesen. Das war das Zeichen from Brazilian Free Fight e.V.
Also,
ja, das war das Zeichen davon. Nur es hatte keiner Copyright drauf. Ich meine, wofür auch? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja.
Also man merkt ja schon, da kommen wir nachher nochmal zu, dass Andi, du euch nicht immer ganz grün wart oder seid. Das reden wir bestimmt.
Nein, das ist falsch. Wir waren uns lange sehr grün. Ich sag, wie es ist, der Andi war eins meiner Vorbilder. Ja, ich habe immer oben Andi hochgeguckt. Weil der Andi war für mich, der war erstmal ein sehr guter Freund von meinem Bruder. Die beiden waren zusammen 6 Wochen in Brasilien 2002. Und ich habe auf den Andi immer hochgeguckt, weil der Andi, der war eigentlich wie so eine große Bruderfigur, ne? So, nur leider.
Ja, älterer Trainingspartner halt, ne? Oder ja, so Trainingsälterer.
Ich bin, wo der Andi mit der Elo begonnen hat, wo der hier in Kerpen die kleine Halle hatte, wir haben die zusammen mit dem aufgezogen, wir haben da zusammen gestrichen, alles Mögliche gemacht. Ne, und ich bin, weißt du, wie oft ich alleine dahin gefahren bin von Düsseldorf und habe mit ihm zusammen da trainiert. Wir haben uns alles aufgeschrieben.
Nur um das nochmal klar zu machen, ich weiß nicht, ob das Datum gefallen ist. Wann oder in welchem Jahr hast du angefangen, dann auch mitzutrainieren? Weil dein Bruder und sein Kumpel 98. waren so die ersten. 98, also ein Jahr 98. nach deinem Bruder bist du quasi dazu gekommen.
Nein, 95. Mein Bruder hat 95 begonnen.
Ah ja.
Mhm. 97 ist die Gruppe in Düsseldorf entstanden.
Ah, okay.
Und 98 bin ich dann, also ein Jahr später bin ich dann dazu gestoßen. Dann habe ich
wieder. Wieso hat's 3 Jahre nach deinem Bruder gedauert, bis du auch eingestiegen bist? Was hat dich drei Jahre lang aufgehalten?
Ich weiß es nicht, dann muss ich das sagen. Ja, was hält einen jungen Mann
Frauen
auf, Kampfsport zu machen?
Ja, okay.
Aber bevor wir jetzt gleich nochmal zu diesen ganzen, wie es dann weiterging und so kam, wo ich nochmal gerne drauf rumreiten würde, ist dieses, dass du uns vielleicht nochmal sagst, du hast ja schon gesagt, es gab nur VHS-Kassetten, das waren immer die drei gleichen Leute, ihr habt euch quasi da an der Stimmung in Brasilien orientiert. Das kann man sich ja, wenn man heute mit Jits anfängt, gar nicht mehr, oder mit dem Grappling anfängt, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Heute ist ja quasi alles sozusagen verfügbar. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich ein kleiner Nelson war, da habe ich mal in irgendeiner Fernsehserie einen Typ gesehen, der mit so einem Kick einen Stuhl zerstört hat. Und das war halt nur eine Fernsehserie. Und da habe ich schon gedacht, Alter, wie krass kann man sein? Man kann mit seinen Füßen, weißt du, diese Mystifizierung, die es damals noch gab, die muss es ja für euch wahrscheinlich auch noch total gegeben haben, dass ihr, wie du schon sagtest, ihr seht da so ein kleiner Dude im Anzug, macht da die schweren Jungs fertig. Kannst du das vielleicht noch einmal für die Leute, die es heute nicht mehr erleben können, einfangen, wie sich das für dich damals angefühlt hat, als du das gesehen hast und dachtest, Alter, das muss ich auch machen?
Also, ich sag dir, wo ich auf diesem Free Fight Turnier war, da hat der Fatih, der auch sehr weit im MMA gekommen ist später, der hat gegen einen Typen gekämpft von der Statur, ne? Der Fatih war athletisch, so, ich sag mal so, in den 82 Kilo, und der Typ war einfach ein Monster. Ja, der war ein richtiger, wie so ein Bodybuilder. Und du, wenn du nie dich dafür so fasziniert hast und hast gedacht, ah, du musst jetzt wissen, was können die, du hast einfach so Muskeltypen gesehen, hast gedacht, ah, da steht Conan der Barbar, der reißt ihn jetzt den Kopf ab. Ja, so. Der Typ geht auf den Fatih los, der Fatih macht einen Takedown und dann gab's nur noch Dresche für den Typ. Ich habe gedacht, ey, was ist das denn? Willst du mich jetzt verarschen? Das hat gar nicht funktioniert in meiner Welt.
Ja.
Das hat, ich glaube, in keiner Welt, die oder niemand, der da saß, hat das funktioniert. Es war auch noch so, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, wo ich selber gekämpft habe, da gab's doch immer noch Typen in den Reihen, die geschrien haben, Schwuchtel, steht auf. Was macht ihr da unten? Ihr seid doch schwul.
Heute ja auch noch.
Ne? Ja,
ja. Vielleicht nicht mehr dieselbe Wortwahl, aber die Idee noch. Ne?
Ich gehe nicht mehr so oft auf solche Turniere, weil ich glaube, ich hätte nicht mehr die Geduld. Dann wird sofort ein Stuhl ins Gesicht geben. Ich finde das einfach lachhaft. Ja, sorry. Weißt du, das sind so Typen wie beim Fußball, wenn du so einen fetten Typen da hast, der da so liegt, so hier eine Bier, hier Chips, und dann schreit der, renn schneller! Ja, genau du musst das sagen. Genau du. Ja, und wo ich dann die Videos gesehen habe, auch hier zum Beispiel UFC 7, Marco Ruas, wo der da gegen den Paul Wallens gekämpft hat, ja, wie der den da im Käfig, an den Käfig gestellt hat und ihm erstmal mit seiner Ferse seinen Mittelfuß gebrochen hat, damit er runtergeht, wie der die Geduld gehabt hat, wie lange der den gekrallt hat und immer wieder drauf, dann die Low Kicks, immer wieder drauf und wie der den runtergeholt hat und dann nur noch, ne, Ground and Pound. Alleine der Gewichtsunterschied, das war der Hammer. Ja, das kannst du dir ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, genau, das so, ist
aber
das.
Aber das war Vergleichskampf. Der Typ kommt aus dem, wo auch immer her, und der kommt aus dem Luta Libre, Jiu-Jitsu, Sambo, scheißegal. Und das war reiner Vergleichskampf, ne?
Ja.
Da hast du gesehen, was ist wirklich der bessere Kampfsport? Heute, wer ist der bessere Kämpfer?
Ja, das hat ja in Brasilien auch alles noch eine längere Tradition, ne?
Ja, klar.
Die ganze Free-Fight-Geschichte oder Valetudo, wie auch immer man das nennen will. Und also ich weiß nur, dass damals, als sie da eine Zeitbegrenzung eingeführt haben, von erste Runde 30 Minuten, zweite Runde 15 Minuten, dass ganz viele aufgehört haben zu kämpfen, weil sie gesagt haben, boah, ne, das ist zu kurz, da kann ich mein Game gar nicht entwickeln.
Ist auch zu verweichlicht. wie, ich darf keine halbe Stunde, nur eine halbe Stunde eine Runde kämpfen.
Ja, aber ich sag mal so, dadurch, dass das Game hat sich ja komplett verändert, wo die Regeln erstmal kamen. Früher gab es eine Regel, nicht in die Weichteile. Ja, also keine Augen, nicht in den Mund rein, nicht in die Nase reingreifen, nicht an die Klöten, nicht in den Foot rein. Ja, so. Aber heute, du darfst da keine Knie geben, darfst den aber mit Ellenbogen verprügeln, bis er blöd ist.
Ja.
Also irgendwo, man versteht nicht so ganz, was die damit sagen wollen, sage ich.
Ja, gut, das hat ja den Hintergrund, dass das mit der Kampfsportkommission da in Nevada alles klar ist. Das ist ja genau wie mit diesen
medienwirksam
und so. Ja, die halt da mal irgendwer einen Karatefilm gesehen hat, wo einer damit irgendwas zertrümmert hat mit irgendeinem Ellenbogen von oben nach unten, und seitdem sind die verboten. Das ist ja damals, da gab es auch einen Riesenaffront, als das erste Mal der Ref, einen Kampf abgebrochen hat, weil das eigentlich
auch,
das war gar nicht vorgesehen, der hätte gar nicht abbrechen dürfen, und da gab es richtig Diskussionen und Aufschrei.
Was mich tatsächlich auch interessiert, du sagst so, Daniel konnte nicht wirklich, also gar kein Deutsch, nicht viel Englisch. Wie sah damals denn euer Training aus? Also wie ist so ein typisches Training damals abgelaufen? Hat der mit Hand und Fuß was vorgemacht und ihr seid aufeinander losgegangen? Oder also, wie?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Daniel hat sich tierisch viel Mühe gegeben, das irgendwie uns klar zu machen. Er hat natürlich dann alles eher mit dem Körper gezeigt, ne? Und manche Dinge haben sich dann so angehört, Armin, nein. Und dann habe ich schon verstanden, okay.
So ein bisschen wie Heikos Training eigentlich.
Genau, ja.
Ich führe nur fort, wie ich es gelernt habe.
So. Also ich sage ganz ehrlich so, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, man hat auch mehr zugehört. Man hat auch genauer hingeschaut. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, jeder Trainer kann es auch sagen, wenn man manchmal da auf einem drauf liegt und man erklärt und erklärt und guckt dann so in die Runde, wenn dich alle angucken, dann siehst du bei mindestens 5, dass sie alle gerade irgendwo bei irgendeiner Alten im Bett sind und an die denken. Und das sage ich denen dann auch und die sagen auch, ja, hast recht, ey, du hast recht, woher weißt du das? Ja, weil es einfach so ist, ja, ein Mann, der nicht zuhört, der ist gerade mit dem Kopf bei irgendwelchen Weibern. Ja, und keiner traut es sich offen zu sagen, keiner redet darüber. Es ist aber so. Ja, weil wir sind alle Kerle, ich bin selber einer. Und das ist einfach. In dem Alter, du stehst da und denkst dir, boah, gestern habe ich mich mit der getroffen oder will mich mit der treffen. Und der Trainer, der erzählt gerade, nee, du musst den Arm so und so nehmen. Ja, das ist normal. Ab einem bestimmten Alter ist das normal. Und
also darum ich versuche einfach immer nur wach zu bleiben, während Sven redet.
Ach komm, hör auf.
Aber damit können wir doch wieder schön zurückkommen sozusagen in die Timeline. Ihr habt dann auch ja quasi, wenn ich das richtig verstehe, hat der Daniel euch aber auch Free Fight beigebracht. Also habt ihr auch geschlagen und getreten oder hat er euch quasi schon angefangen, sagen wir mal, es ein bisschen mehr auf das Grappling zu fokussieren, weil das war, was er am besten konnte? Oder?
Na, pass auf. Also Luta Libre ist ein Ringstil, genau wie alles andere auch, ne? Also oder ja, Grappling, Wrestling ist ja egal. Ich sag jetzt mal auf Deutsch, es ist ein eigener Ringstil, ne? So, hat seine eigenen Roots, alles seine eigene Kleidung ist in Brasilien entstanden, ja, ist ein Randgruppenkampfstil, sagen wir mal, ne? Ja. So. Und weil wenn so Leute wie Daniel oder manch andere nicht irgendwie aus Brasilien rausgegangen wären, wäre ja diese Art zu kämpfen niemals weitergekommen. Ja. Beim Brazilian Jiu-Jitsu wäre es ja auch nicht anders gewesen. So. Oder bei anderen Kampfsportarten, zum Beispiel Sambo. Sambo machen die meisten Russen oder alles, was da noch UdSSR-mäßig unterwegs ist. So, und dann jetzt sind welche rausgegangen und bringen es auch anderen bei. Ne? Also so ist es ja. Und wir wussten erstmal gar nicht, was machen wir überhaupt. Was tun wir?
Ihr hattet keinen Namen dafür, sondern ihr habt einfach gekämpft, sozusagen. Ja,
ja, ich habe am Anfang gedacht, ich mache Brazilian Jiu-Jitsu. So, ich habe mich aber immer gewundert, wo ist mein Kimono? Ja, das ist so. Weil der Royce ja eingetragen
ist. Musste mal überlegen, heute wird keiner auf die Idee kommen, absichtlich ein Gi zu tragen. Also das ist ja auch noch, muss man auch mal überlegen,
wie weit der. Ich habe gedacht, warum ziehe ich dir keinen an? Ja gut, okay, dann habe ich eben Hickson Gracie gesehen, wie der keinen anhatte. Ja, ja. Und habe gedacht, das ist normal. So, und irgendwann, dadurch, dass dann das war so, dadurch, dass die Kölner und die Düsseldorfer, die haben sich irgendwann mal gestritten wegen diesem Verein. Da war ich aber noch nicht dabei. Und darum haben die dann nicht mehr miteinander gesprochen. Das war dann so gesehen, wir wollen mit denen nichts dazu tun, wir wollen mit denen nichts dazu tun. Ich weiß auch nicht genau, ich war nicht dabei, deswegen interessiert mich.
Da waren es aber so dann zwei große Lager, Köln, Düsseldorf, ist man irgendwie ineinander geraten und so. Die Kölner sind weiter, hängen weiter zusammen und die Düsseldorfer
so und nach gab dem nicht Motto, so. Okay. Und dadurch, dass ich dann angefangen habe, also der Ramin, dem war das scheißegal, der hat in Köln trainiert, der hat in Düsseldorf trainiert, ja, der hat sich da nicht eingemischt. So, und ich hatte da auch kein Problem mit, ich wollte trainieren. Ich wollte öfters trainieren, ich hätte von mir aus jeden Tag zweimal trainieren können. Und Daniel hat dann zu mir gesagt, ja, dann, wenn du Zeit hast, wenn du kannst, fahr mich doch nach Köln. Und diese Fahrten, immer hin und zurück, ja, die waren sehr informativ. Es war nicht einfach, aber er hat sich Mühe gegeben, mir die Dinge zu erklären, und ich habe mir auch Mühe gegeben, zuzuhören und es irgendwie passend zusammenzukriegen. Und dann habe ich eben verstanden, was ist Luta Libre, was ist Jiu-Jitsu, dass es da eben auch Krach gab zwischen den beiden Lagern, und so weiter und so fort. Und ja, jetzt mal ganz ehrlich, ist mir doch scheißegal. Sollen die sich doch auf die Fresse hauen. Aber es gab wirklich in Deutschland Leute, die haben das so weitergeführt. Die haben auf Turnieren, mich hat mal einer einen Luther Livre-Assi genannt. Also du kannst zu mir Assi sagen, kein Problem. Aber warum bin ich denn ein Luther Libre-Assi? Was hat dir der Sport denn getan? Ja. Und so, das ist kein Witz. Und so ist das wirklich dann auch entstanden, dass wir auf einmal anfingen, so einen Hals gegeneinander zu haben. Was für ein Dummfug. Weißt du, ey, ich führe doch keinen Krieg in Deutschland weiter, wenn die da unten nicht mal wissen, dass es mich gibt. Ja, so nach dem Motto. Aber es gab, ne, es war auch wirklich so, egal auf welches Turnier man gegangen ist, war ein Brasilianer da. Egal ob der, was für ein Kampfsport, das hätte auch der Hausmeister sein können. Der wurde gehypt. Auf einmal hat der keine Gegenpunkte bekommen und so weiter. Ey, das ist, wie ich hier sitze, das ist keine Lüge, das ist kein Witz. Die haben nichts. Auf einmal hat der Schiri weggeguckt. Wie, ey, du hast gedacht, was ist das denn? So, oh, der ist Brasilianer.
Ist in der IBJJF ja heute auch noch so.
Der ist vom Gott persönlich geschickt worden, so nach dem Motto so. Hä? Mhm. Ja, und dann war es wirklich so, dass wir alle, egal von welchem Team, wer auch immer, wenn ein Brasilianer gekämpft hat, wir sind alle auf der anderen Seite gewesen. Und die haben uns auch nichts getan. Ja, die waren sogar nett zu uns. Egal, wir waren alle auf der anderen Seite und wollten unbedingt, egal ob das Deutscher, ob das ein Holländer, von mir aus hätte der aus Kasachstan kommen können. Wir waren alle auf seiner Seite. Und das entsteht, wenn du irgendwo Arschlecker hast, ja, die unbedingt zeigen wollen, preiset den Herrn. Nein, was, bist du behindert in der Birne? Hör doch auf damit. Und so war das eben. Ne, so lief das wirklich ab. Ja.
Mit der Folge schaffen wir es, von Spotify zu fliegen.
Ist nicht schlimm.
Sagst du so, das ist unser Podcast.
Piep, piep, piep. Okay, ja, ein Gang zurück.
Okay. Also die Kölner und die Düsseldorfer, weil es ist auf jeden Fall schon durchgeschieden und ich glaube auch, diejenigen, die schon so ein bisschen in dem Sport dabei sind und die Story so ein bisschen oder die Geschichte so ein bisschen kennen, wissen, dass wir quasi in unseren Erzählungen, unserer Chronologie auf einen größeren Konflikt zusteuern, den Nelson ja auch schon mal angeteasert hat. Wann und an welchem Punkt, weil du sagtest so, Ramin war es noch egal, du warst sogar der Chauffeur zwischen Köln und Düsseldorf, du warst quasi ja sogar irgendwie der dann so möglich gemacht hat, dass Daniel überhaupt in Köln dann unterrichten konnte. Wann kam es insgesamt zum Bruch? Weil es blieb ja nicht bei dem Köln-Düsseldorf-Zerwürfnis irgendwie.
Es war so, dass dann nach der Zeit hat sich das alles erstmal wieder gelegt. Ja, dann kam auch irgendwann, sind mal ein paar von den Kölnern, Andi, der Christian, der Bienert, ne? Also der Christian Frettle, der hat irgendwann aufgehört. Und dann kam der andere Christian, der Bienert, die sind auch mal nach Düsseldorf gekommen dann, ne? Weil Daniel hat dann auch versucht, dazwischen so ein bisschen, hört man jetzt auf, ne? Mhm. Und dann sind auch alle ein bisschen runtergekommen auf Turniere, sind wir auch mal wieder zusammengegangen. Das war auch schön. Ja, es war wirklich schön, ne? Für mich war es manchmal ziemlich schwer, auf ein Turnier zu gehen. Ich weiß noch, ich war in Köln, wir haben uns angemeldet oder wir mussten uns anmelden auf ein Turnier. Und auf einmal kommt dann einer von den Jungs aus Köln zu mir und sagt neben dem Daniel, ja Armin, wofür kämpfst du? Für Düsseldorf oder für Köln? Ja, und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, ich kämpfe für Brazilian Free Fight. Mir ist das scheißegal, ob Düsseldorf oder Köln. Ja, das hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht und ich wurde auch böse, weil ich war der Einzige, so gesehen, aus Düsseldorf, der da war. Und dann kommt einer und will so ein bisschen stecheln. Das war nicht schön. Der hat es aber sofort kapiert und hat dann auch gesagt, das war nur Spaß, ne? Ich weiß. Und dann und dadurch, dass wir dann wirklich immer mehr auf Turniere gefahren sind, dadurch, dass natürlich gerade der Metin, ich, wir haben sehr, 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 sehr gut gekämpft. Wir haben sehr stark immer, wir waren sehr stark vertreten. Der Fatih wollte eher Free Fight, der Asis wollte eher Free Fight. Und die Jungs aus Köln, die fingen dann auch an, immer Turniere zu kämpfen. Und wir waren immer zusammen. Ne? Wir waren auch wirklich auch an der Ecke zusammen und so. Und dann hat sich so ein bisschen was gelegt. Wo es richtig anfing, das war so, wo die ELO ins Leben gerufen wurde. Ne? Also da habe ich das erste Mal erlebt, wie, ja, wie so etwas einen Menschen ändern kann. Ja,
also ELO, also, European Luther Livre.
European Luther Livre, genau. Der Andreas hatte die Idee, er möchte eine Föderation gründen.
Also sowas wie die IBJJF, nur halt.
Ja, ein ja.
Ein Dachverband einfach, genau.
Ja. Ein Dachverband, ja.
Sowas. Und wir haben uns immer alle getroffen. Der Andi hatte immer so ein DIN A4-Block dabei, hat sich alles aufgeschrieben. Wir haben mit über alles geredet. Das sind wirklich die Ideen von allen, die wir gekämpft haben. Gerade in Köln, die Leute, die mal waren, sind da reingeflossen. Ob das der Björn Lagerström ist, ob ich, egal, Mike, wir alle. Ja, da waren so viele. Der Ramin, mein Bruder hat immer zeitweise auch Wing Chun gemacht. Er hat dem Andi die Verträge gezeigt, weil der Andi wollte die Verträge von ihm haben. Ne? So, wir haben dem mit allem geholfen, was wir konnten, damit er das aufbaut. Wir haben seine erste Halle mit ihm zusammen. Wie gesagt, wir haben damit zusammen die Wände gestrichen, Matten reingelegt. Ja, hier der Andreas Sopper, der Thai-Boxer aus Ehrenfeld, seine damalige noch Freundin, jetzt Frau, die war Maler, Lackiererin, die hat da richtig Gas gegeben. Ja, wir haben das als Team gemacht. Ja. Und irgendwann hat er das aufgezogen. Dann fing er an, mit Seminare zu geben und wollte dann eben, dass jeder von uns in der irgendwo Training gibt. Dass, ne, dass sich das so aufbaut eben. Ne? Dass jeder irgendwo...
Also, dass das verbreitet...
Genau. Okay. Dass jeder in eine Stadt, ein Stadtteil irgendwo eine Gruppe macht und zu ihm... Also dann unter der ELO. Was auch voll gar kein Problem ist. So soll es ja auch laufen. Ja.
Das
so,
ist ja und, eigentlich, wenn man das jetzt mal sich so anguckt, was in welchem Jahr sind wir da ungefähr?
2000. Das war
das ist
Daniel,
ja für ja, das Daniel ist ja für 2000 eine. Ja, sorry, sag du noch.
Ja, alles gut. Daniel ging Ende 2000 zurück nach Brasilien. Der war fünf Jahre in Deutschland, weil der dieses Visum hatte.
Künstlervisum,
und,
ne?
Künstlervisum, weil der Musiker war. Er ist ja Musiker professioneller. Und dadurch war der fünf Jahre hier. Und danach, wo das Visum abgelaufen ist, ist er wieder gegangen. Und
ich meine, das war ja für die Zeit eine revolutionäre Idee wahrscheinlich überhaupt. Also ihr habt da als so einen Haufen Enthusiasten angefangen, die gemeinsam irgendwie trainiert haben und einfach nur kämpfen wollten. Und da hat wahrscheinlich lange irgendwie keiner dran gedacht, wie... an, ich sag mal, verbreiten, an größer machen, an professionell oder was auch immer. Nein, diese Idee von, wir bauen einen Verband und wir verbreiten das und wir finden ein System, wie wir aus dieser Ursprungsgruppe das so in die Welt tragen, ist ja, muss ja wahrscheinlich eine ziemliche, das muss ja eine ziemlich beeindruckende Idee für die Zeit gewesen sein, ne? Oder so ziemlich, also das ist ja jetzt nicht der Ursprungsgedanke dieser Gruppe gewesen.
Es war etwas Schönes, weil ich fand es auch sehr mutig vom Andreas, dass er gesagt hat, nach meinem Studium will ich mich damit selbstständig machen. Und ganz ehrlich, also
das ist ja heute noch schwer.
Ist heute noch schwer. Und ich sag dir, wie es ist, da wo ich herkomme, ich sag jetzt nicht aus dem Land, mein Ursprung, mein Vater, das interessiert mich nicht. Ich rede von meiner Kultur hier, wo ich aufgewachsen bin, unter meinen Freunden. Ja, wir kennen das so. Macht jemand was von uns, stehen wir alle hinter ihm. Bis zum Ende. Steigt er auf, steigen wir mit auf, geht er unter, gehen wir. Das ist, so bin ich aufgewachsen. Meine Freunde sind so. Meine Freunde, die ich habe, die habe ich von Kindheit auf, die habe ich jetzt noch. Ja, einer mehr, einer weniger, egal. Und wir stehen zueinander und ich kenne das nicht anders. Und deswegen, der Andi hat gesagt, er macht's. Für mich war das überhaupt gar kein Thema mehr, dass ich sage, ey, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich hätte alles dafür getan, dass er hochkommt. Weil ich wusste, wenn er hochkommt, er nimmt uns alle mit. Er wird uns nicht fallen lassen. Das war eigentlich das, was ich immer von ihm gedacht habe. Ja. Aber ja, das sehen wir ja, wo wir jetzt sind.
So, dann sag kurz, was dann passiert ist, weil wir reden jetzt immer drum rum. Dann sag doch
genau,
vielleicht kurz.
Wann kam der Bruch noch?
Was genau ist der Bruch?
Also wie gesagt, so endet, der Andi hat damit angefangen, so 2000 rum, Ende 2000, Anfang 2001 waren wir noch alle wirklich stark zusammen. Anfang Februar 2002 hat man mich gefragt, ob ich in Düsseldorf Training geben möchte.
Immer noch in diesem Pink Gym oder?
Nein, 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 das gibt's schon lange nicht mehr. Okay. Ich wollte kein Training geben. Ich wollte eigentlich immer nur kämpfen, ja. Und deswegen habe ich erst Nein gesagt und dann habe ich meinen Bruder angerufen. Ich habe den Alpersan, mit dem habe ich immer zusammen trainiert. Wir waren immer enge Trainingspartner zusammen und eben den Fatih. Und wir haben dann besprochen und wir haben dann gesagt, guck mal, Daniel ist gegangen. Seitdem Daniel weg ist, gibt es in Düsseldorf nichts Richtiges mehr. Wir sind immer nach Köln gefahren. Wir haben morgens haben wir in der Uni trainiert, in dieser Judo-Halle. Mittwochs, immer mittwochs morgens. Das ist ja noch Jahre später auch noch weitergeführt worden. Ansonsten, wie gesagt, beim Kampfsportcenter Frechen, da haben wir trainiert, ne, und eben in Ehrenfeld, ne. Also da, wo wir gerade Zeit hatten, wo wir hinkonnten, sind wir hin. Aus Düsseldorf. In Düsseldorf, nachdem der Daniel gegangen ist, gab es nichts mehr. Ja, die Gruppe hat sich komplett gesplittet. Warum auch immer, wir hatten keinen Platz mehr zum Trainieren. Warum auch immer, ich kann es euch nicht mehr sagen. Ja, und wir sind dann immer nach Köln, ne? Und ja, und dann eben auch zum Andi, nach Ehrenfeld, ne, bin ich immer gefahren. Also ich habe immer noch viel trainiert. Ich war immer noch unterwegs. Aber eben viele andere Jungs nicht, ne? Nur es war, keiner hatte irgendwie mehr Motivation, wo Daniel weg war. Und 2002, wie gesagt, Februar hat man mich gefragt. Ich habe erst Nein gesagt. Die Jungs haben mich überredet. Dann haben wir gesagt, okay. Dann haben wir angefangen, da Training zu geben. Und das war nicht, es war wirklich nicht normal. Die Halle hat sich jedes Mal mehr gefüllt. Da waren jedes Mal neue Leute, mehr Leute, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir mussten sogar irgendwann sagen, ey, es reicht, wir können nicht mehr. Ja, weil es gab nichts anderes. Ja, nirgendwo, wo wolltest du sonst das trainieren? Niemand hat's angeboten. Keiner wusste oder konnte es dir irgendwie zeigen. Ja, und so fing das dann an mit Taifun Nutalivo. Ne? Dann mussten wir Namen finden und alles.
Wir sind aber schon wieder am Thema vorbei.
Nee, jetzt komm ich. Ja, warte. Ich bin jetzt bei dir. Okay, ja, dann habe ich das natürlich auch dem Andi erzählt. Und der Andi meinte dann irgendwann zu mir, ich möchte mal vorbeikommen. Habe ich gesagt, ja klar, komm. Ist er gekommen, hat mittrainiert, nicht nur einmal, der kam öfters. So, und irgendwann, ja, dann war die Halle voll, aber richtig voll. Ey, und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich habe es nicht gesehen. Es haben aber Leute gesehen, die haben es mir später gesagt. Die meinen, der kam rein, der hat seinen Augen nicht mehr getraut, wie viele Leute da waren. Die kamen zu mir, die Leute sind zu mir gekommen, die haben gesagt, Armin, was ist das für ein Typ? Weil die kannten den alle nicht. Ich kannte den, ich habe meinen Andi gesehen, ja, meinen großen Bruder. Die Jungs, die erkannten den nicht. Die haben gesagt, was ist das für ein Typ? Ey, was gesehen, wie der geguckt hat? Ich so, ach Quatsch, ihr bildet euch das ein. So ein irgendwann
also
hat
also neidisch, also neidisch meint,
ja,
neidisch.
So, der war verblüfft, ne? Der war okay. Neidisch, verblüfft, so, was ist denn hier los?
Okay.
Ne?
Mhm.
So, und dann hat der mich gefragt danach, ob ich mal nach dem Training mit ihm was essen möchte. Und zu der Zeit war der Daniel da.
Zu Besuch noch mal dann da,
zu
oder?
Zu Besuch in Deutschland. Ja, der kam 2002, 2003, 2004, war der jeden Sommer noch hier. Und wenn der hier war, hat er dann für 6 Wochen, wie auch immer, oder 4 Wochen, hat er dann im Bossa Nova, das war so eine brasilianische
okay, ja, habe ich auch schon mal gehört, genau.
So ein Lokal, da hat er dann gespielt. So, und da sind wir hingegangen.
Ah, okay.
Der Andi mit damals seiner Frau oder bevor der die geheiratet hat, keine Ahnung, ein Schüler von mir und ich, wir sind zusammen dahin gegangen. Dann haben wir uns da hingesetzt, haben gegessen und Daniel war mit uns am Tisch. Da ist der Daniel aufgestanden, ist zu seinem Platz gegangen. Das Gesicht vom Andi hat sich verzogen und meine Welt ist zusammengebrochen. Da hat er mir knallhart gesagt, so pass auf Armin, ich habe gesehen, was bei dir läuft. Da läuft's richtig gut. Ich bin der Head Coach des Luther Livre in Deutschland und alles läuft unter mir. Und du musst mit jedem deiner Schüler dich bei mir anmelden.
Das heißt, du musst ihm Geld bezahlen für jeden deiner Schüler.
Ja, genau. Nach dem Satz ist meine Welt zusammengebrochen. Der war nicht genauso, wie ich ihn jetzt gesagt habe, aber so ähnlich. Der Kollege von mir, Jeng hieß der, neben mir, also mein Schüler von mir, der hat erste, was der zu mir gesagt hat, der hat mich angehört und gesagt, soll man dem jetzt aufs Maul hauen oder später? Ja, der Andi, so Augen, sitzt da, weiß nicht, was er sagen soll.
Ach so, er hat das so gesagt, dass der das gehört hat. Also
ja, natürlich. Ja klar, der hat das laut am Tisch gesagt.
Also nicht so,
ich habe dann gesagt, guck mal, ich habe dann zu ihm gesagt, warte mal ruhig jetzt hier. Und dann habe ich gesagt, Andi, was ist los mit dir?
Da war Daniel dann aber dabei? Oder
das glaubst du da wohl nicht. Der stand da auf der Bühne und war am Trallern, ne?
Ah, okay.
Mit seiner Gitarre. Ja, und so fing das dann an. Und dann hat er gesagt, du hast mich falsch verstanden, das sollte nicht so rüberkommen und so weiter, aber ich muss ja weiter gucken. Und ich bin eben Luther Livre in Deutschland. Was bist du, Luther Livre in Deutschland? Luther Livre, du kannst doch nicht Luther Livre für dich nehmen, das geht doch nicht. Aber wie gesagt, ich war verblüfft, meine Welt ist zusammengebrochen, ich saß vor dem, ich habe gedacht, ey, das hat er jetzt nicht zu mir gesagt. So, wir haben da noch ein bisschen geredet, ich habe gesagt, guck mal, das muss ich alles absprechen. Ich hatte auch keinen Hunger mehr, bin aufgestanden, habe meinen Kollegen genommen, raus, ich habe sofort meinen Bruder angerufen, mit dem darüber gesprochen, dann später hat mich der Alphasan angerufen, wir haben viel darüber philosophiert, geredet. 2 Tage später, morgens, ich bin auf der Arbeit, geht mein Handy. Andi am Telefon. Armin, ich will von dir nichts. Du kannst machen, was du willst. Mach, was du willst. Du wirst nie das erreichen, was ich erreicht habe oder erreichen werde. Und das hätte er nie zu mir sagen dürfen. Ich bin Steinbock. Und Steinbock droht man nicht. Damit hat er mich genommen an den Hörn.
Oh Gott.
Nelson, bester Mann.
Dass wir hier irgendwie, dass wir in der Diskussion heute in irgendeiner Art und Weise bei Sternzeichen landen, hätte ich mir Hammer, nicht oder? Träumen lassen.
Und vor allem, dass wir zwei dann noch die größte Gemeinsamkeit haben.
Natürlich, Nels, wir sehen doch gut aus. Ja, und wie gesagt, damit hat er mich an den Hörnern gepackt. Der hat komplett meinen Ehrgeiz, der hat mich so mit diesem Satz, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, beleidigt, in die Irre geführt oder was auch immer. Ich war so wütend, ich habe zu ihm gesagt, das werden wir sehen. Schaut euch das Interview DGL, wo wir die DGL-Meisterschaft gewonnen haben, schaut euch das an. Ich habe dem Andi da einen Satz gesagt. Ja, könnt euch anhören, dann wisst ihr, warum ich diesen Satz gesagt habe.
Aber man kann sagen, von da an seid ihr schon dann einfach getrennt.
Da war vorbei. Ich habe meinen Schülern verboten, zu ihm zu gehen. Ich habe meinen Schülern verboten, auf seinem Turnier zu kämpfen. Diese Schlangen an sich zu nehmen oder Spermien oder was auch immer sein soll. Der Typ war für mich gestorben. Aber ihr denkt, das ist alles. Nein, das ist eben nicht alles. So, Typhoon ist weitergewachsen. Wir sind auf Turniere gegangen. Wir haben alles gemacht. Wir haben Free Fight gekämpft. Wir haben Grappling gekämpft. Wir haben alles gemacht. Egal wo, egal was, wir haben alles gemacht. Was hat er gemacht? Er hat nur Seminare gegeben. Er hat nichts anderes gemacht. Nur Seminare, 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 den Leuten Geld aus der Nase ziehen, wie es nur geht. Mehr hat er nicht gemacht. So, das ist keine Beleidigung. Ich will den auch nicht runtermachen. Das ist Fakt. Ich rede hier von Fakten. So, wir haben das gemacht, was eine Schule machen würde. Wir sind auf Turniere gegangen. Wir haben gekämpft, wir haben trainiert. Mich haben in Seminare nicht interessiert. Die interessieren mich heute noch nicht. Mich juckt sowas alles nicht. Das ist alles, jeder muss das machen, was er für sich am besten kann. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert nur, ich will trainieren, ich will Leuten meinen Sport weiterbringen und das habe ich gemacht. Und für mich, mache ich Kampfsport, muss ich kämpfen gehen. Spiele ich Tennis oder lerne ich Tennis, gehe ich Tennis spielen. Trainiere ich Fußball, gehe ich Fußball spielen. Mache ich Kampfsport, gehe ich kämpfen. Ist doch eine logische Schlussfolgerung, oder nicht? Und das war immer mein Ding. Anders sollte es niemals sein. Und dann irgendwann Brief vom Anwalt. Verzichtserklärung. Wenn ich die nicht unterschreibe, also dass ich das, was ich mache, Luther Livre nenne, gehen wir vor Gericht.
Nochmal Klartext. Also du hast ein Schreiben von einem Anwalt, das nehmen wir dann an, von Andis Anwalt bekommen.
Ja, richtig.
Und da hieß es, du sollst, darfst, was genau, also worauf genau, weil du durftest nicht
ich
mehr
unterrichten. Ich darf das, was ich tue, nein, ich darf das, was ich tue, nicht Luther Livre nennen. Also ich hätte es dann Grappling, Jiu-Jitsu, Sambo, Submission Wrestling.
Okay, nicht aber also gab es denn irgendwie ein Copyright oder sowas auf dem
eine
Marke oder
das war ein Fake, das war einfach der Typ denkt wirklich nur, guck mal, was sagen die Mafiosis? Nur weil man nett ist, denkt nicht, dass ich schwach bin. Auch wenn jeder von mir denkt, ich bin ein Assi und ein Schreihals, ich bin ein ganz netter Mensch und wenn du mich privat kennen würdest, ich bin ein Schaf, ich bin ein netter Mensch. Ich liebe jeden, den ich kenne, ja. Ich umarme die Menschen und so. Ich will auch keinen Streit haben. Ich will nicht groß. Und deswegen denken die Menschen, ich bin schwach. Und das hat er auch gedacht. Der hat gedacht, der schickt mir das, ich unterschreibe das und schickt das zurück, weil ich Angst habe. Haha, ich bin zum Anwalt gegangen. Ich habe das mit dem Frank Aust vom Kampfsportcenter Frechen, der hat nämlich denselben Brief bekommen. Sind wir zum Anwalt gegangen? Ja. vom Frankenanwalt, der hat ihm das hingelegt. Der Typ hat dem 3 Schreiben geschickt. Die hat jedem von uns, haben diese 3 Schreiben 600 Euro gekostet. Also pro Schreiben 200 Euro.
Mir, ja, klar.
Genauso wie dem
Frank. Anwaltskosten halt, ne?
Anwaltskosten. So. Es kam, beim dritten Mal kam nicht einmal eine Antwort. Ja. Und dann hat der Anwalt zu uns gesagt, das war ein Fake. Das hätte ich euch schon beim ersten Mal sagen können. Wir haben es jetzt noch 2 probiert. Es war ein Fake. Es war einfach ein Fake. Der wollte euch einfach damit locken, wie auch immer, damit ihr das macht, dann hättet ihr euch in der Tasche gehabt. Und das ist der Hammer. Du musst dir vorstellen, obwohl kein Copyright da drauf liegt, hätte ich das unterschrieben, wäre ich am Arsch gewesen.
Ah, okay. Dann hätte ich quasi anerkannt. Ne? Habt ihr richtig. Da, also gab es da jemals, weil von dem kam es ja ursprünglich, gab es da jemals so eine offizielle, oder gab es da jemals so eine Reaktion vom Daniel oder ein Gespräch mit dem Daniel?
Nein, ich habe dem
ist man an den Rang getragen worden oder so?
Ich habe dem Daniel das erzählt, dass er in Deutschland war, der hat nur den Kopf geschüttelt. Ja, Daniel hat, der hat sich versucht, immer weit rauszuhalten. Ne? So, der wusste das, der meint doch immer, warum streitet ihr euch, warum? Ne? Ich meine, der Andi, jetzt, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Andi jetzt das hört, was ich sage, und später redet der mit euch, der erzählt natürlich das aus seiner Sicht.
Ja, also hier an der Stelle, da können wir es vielleicht mal kurz einschieben. Wir haben tatsächlich auch mit dem Andi Kontakt und werden, das haben wir sowohl dir als auch ihm vorher gesagt, dass wir quasi jeweils auch mit dem anderen von euch beiden sprechen. Also es wird auch eine Podcast-Folge mit dem Andi geben. Jetzt chronologisch sprechen wir mit dir zuerst. Bisher ist der Plan, dass wir diese Folge nicht veröffentlichen, bevor wir mit dem Andi gesprochen haben. Wir haben es dann halt alles schon gehört, aber quasi er nicht, weil das ist irgendwie, das ist wahrscheinlich so das mit das erste Vorgehen irgendwie, ne?
Ich will aber auch nochmal kurz sagen, es geht uns ja gar nicht darum, wir wollen ja hier gar keine, das will ich jetzt auch nochmal sagen, weil das soll auch nicht so rüberkommen, wir wollen ja hier keine Plattform bieten, damit ihr miteinander, also ne, du willst es sowieso nicht, aber es soll ja, ne, das will ich jetzt nochmal sagen, das ist jetzt so Teil der Chronologie, ich hätte jetzt auch gesagt, lass uns gleich dann nochmal weitergucken, aber wir wollen natürlich einmal wissen, wie sich alles entwickelt hat, ne, das ist schon klar.
Ja, genau. Das ist ja auch für Zuhörer interessant, ne? Weil dass es da Stress gibt, wissen ja ganz viele. Und das ist ja nun mal einfach Teil der Geschichte auch, ne? Wir wollen das ja historisch quasi auch verbreiten, wie Luther Livre und Grappling hier in dem Kölner Düsseldorfer Raum so angefangen hat. Da gehört das nun mal einfach halt auch dazu, ne?
Wie gesagt, ich will auch keinen beleidigen. Ich will auch den Andi nicht beleidigen. Der Andi, der ist ein super Luther Libre-Kämpfer. Der Typ ist auf dem Boden mega stark. Ja, der macht sein Ding. Er macht sein Ding auf seine Art und Weise. Ich mache mein Ding auf meine Art und Weise. Ja, das ist einfach. So ist es passiert. So, wenn du in die Scheiße reingreifst, ja, dann musst du dir später die Hände waschen. Er hat sie sich nicht gewaschen und ich habe nichts zu verbergen. Wenn mich jemand fragt. Ich bin ehrlich und offen. So sieht's aus.
Lass uns doch mal ein bisschen ins Heute dann jetzt zurückkehren und sagen, du hast jetzt...
Aber warte, Frage, die habe ich, glaube ich, nicht beantwortet. Du hast mich gefragt, wie unser Training aussah und dazu bin ich noch gar nicht gekommen.
Ja, ja.
Ah.
Also unser Training mit dem Daniel sah eigentlich immer so aus, wir haben uns am Anfang warm gemacht, laufen, dehnen, einige Übungen, dann haben wir 1-2 Techniken gemacht und dann sind wir erstmal in den Ring. Einer durfte schlagen und treten, der andere musste Takedowns machen. Der durfte sich nicht wehren. Dann, wenn einer Vorbereitung für einen Freefight hatte, ja, dann hat einer hier Handschuhe anbekommen, dicke Handschuhe. Und dann der andere, der kämpfen musste in die Guard, der musste den dann eben halten, sweepen, eine Submission anwenden. Und der andere durfte dann eben draufhauen. Jetzt nicht so, dass du dann eine Gehirnerschütterung hast, aber eben, damit du merkst, ey, was passiert, wenn einer Ground and Pound bei mir macht? Ich muss mich ja dagegen wehren können, ne? So eben halten können und alles und dann eben sweepen oder und danach, ja, und wenn das fertig war, dann haben wir ganz normal Partner zusammen 5-7 Minuten, mal 5-7 Minuten, dann eben wurde ganz normal miteinander dann gerungen, ne? Also so sah das Training aus.
Aber das ist jetzt eigentlich auch ein schöner Übergang.
Auch ein bisschen. Ja. Ah, okay, sorry. Machen wir jetzt.
Weil ich ja eigentlich fragen wollte, so wie sich aus deiner Sicht, du hast ja gesagt, ob das jetzt Luther Livre heißt oder BJJ oder so, ist die eigentlich scheißegal. Es heißt nun mal bei euch Luther Livre, weil es damals Luther Livre hieß. Wie ist euer Training, wie würdest du sagen, ich meine, der Spirit ist ja noch da, da haben wir ja schon drüber geredet. Aber diese ganze Herangehensweise an den Sport, ist das für dich noch so ein Sport, der so funktioniert, dass man über eine gewisse Intensität kommt und auch so, sagen wir mal, seine Kämpfe gewinnt? Oder wie siehst du diese ganze, ich nenne es jetzt mal technische Entwicklung, die es so im BJJ gibt? Kannst du dazu irgendwie was sagen, wie sich für dich sozusagen dieser ganze Sport, vor allem mit Schwerpunkt auf Grappling, natürlich auch MMA, wird ja auch immer technischer, aber weiterentwickelt hat? Wo siehst du da den Stellenwert? Und ich weiß natürlich, ich habe auch schon andere Podcasts von dir gehört. Ich glaube, du bedauerst ja auch so ein bisschen, dass so ein bisschen Intensität auch im Training verloren geht. Aber da zielt die Frage so drauf hin ab, wie euer Training da inzwischen aussieht. Ob ihr quasi bei sowas geblieben seid oder ob du auch sagst, es gibt Einheiten, da muss ich einfach pure Technik unterrichten. Also wie sieht der Sport für dich heute aus?
Boah, das ist eine riesige Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Also erstmal, das Training bei uns ist eigentlich so, wie es von Anfang an war. Ja, ich kann nur von mir reden. Ich rede auch nur von mir, wie alle anderen denken. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Techniken entwickeln sich, ne? Mit Kampf, Turnieren, mit neuen Ideen, neuen Trainern. Ja, also neue Leute, die auf einmal Training geben oder die viel kämpfen gehen, die auf einmal etwas Neues erfinden, die einfach etwas ausprobieren und dann, ach, guck mal, das funktioniert. Schon Seminar, wird erstmal ein paar Hunderter damit verdient. Ne? So entwickelt sich das Ganze ja. Oder selber im Training, auf einmal hast du deinen Schüler und der sagt, hey, Trainer, Armin, wie auch immer, guck mal hier, das funktioniert. Wunderbar, Applaus, ne? Komm, geh mal dem Ganzen einen Namen und kannst jetzt ein Seminar geben. So entwickelt sich das. Man trainiert das Ganze dann einfach weiter und behält das erstmal für sich, weil damit kann man natürlich sehr gut auf Turniere attackieren, denke ich immer. Aber sobald das dann auf Turniere geht, die Kamera drauf leuchtet, dann sieht das jeder. Und so geht das dann natürlich dann gerade in der heutigen Zeit um die Welt. Ich habe kein Problem, neue Techniken zu lernen. Ja, auch wenn ich seit, was weiß ich, wie viele Jahren trainiere und so lange Schwarzgurt bin, man lernt nie aus. Derjenige, der sagt, ich bin perfekt, ich lerne aus, der bleibt stehen. Ich lerne nie aus. Aber ich habe meinen Stil, den mache ich weiter. Ich habe auch meine eigenen Gedanken, den führe ich weiter, weil ich finde diese, ja, wie soll ich sie nennen? Ich sage jetzt mal Hollywood-Techniken, weil viele der neuen Techniken sind natürlich aus einem Effekt raus, ja, oder eine Bewegung, die muss erstmal zustande kommen, dass ich das überhaupt angreifen kann. Das ist eine schöne Sache, soll man können, weil wenn ich es kann, kann ich es auch abwehren. Wenn ich es nicht kenne, kann ich es nicht abwehren. So, aber der Standard, man sagt ja immer damit diese Basics, das ist für mich das Nonplusultra. Du nimmst dir ein Turnier, guckst dir alle Kämpfe an und dann siehst du, womit werden diese Kämpfe gewonnen. Und von mir aus, guck nicht Blaugurt, Lilagurt und wie sie alle sind, tu sie alle weg. Guck dir nur Schwarzgurt an und dann guck, womit was werden diese Kämpfe gewonnen? Du hast einen dabei, der geht voll auf Hollywood. Und der kann es auch. Ne, du hast immer einen, der in einer Zeitlinie, ja, dann war es, heute ist es Gordon Ryan oder hier der andere lange da, der, ich habe jetzt seinen Namen.
Craig Jones meinst du wahrscheinlich?
Nee, okay. Genau, der Kimura von unten unter den Beinen macht. Und
ja, jetzt ja, der holt genau. Ja.
Das komplette Instagram ist voll mit Typen, die das auf einmal zeigen, als wenn sie es selber erfunden hätten. Ja, Lacher, sorry, aber ist einfach so. Das macht der Typ super. Ne? Ich finde den Typen super. Der macht einfach, der ist smart, der macht alles platt, was vor den kommt. Ja, ich finde auch Gordon Ryan super. Der Typ ist persönlich ein Riesenarsch. Ich mag Arschlöcher. Und ich finde auch sein Kampfstil. Der geht rein, der sagt, hey, wer bist du? Ist mir scheißegal, wo du herkommst, wer du bist. Ich mach dich platt. Herrlich. Ganz toller Typ, genau wie der andere. Und wenn die aufeinandertreffen, wird's noch geiler, weil dann zwei der gleichen Charaktere, die sich sagen, ich bin der Beste, ich will das Ding gewinnen. Wunderbar. Und so denk ich halt, aber guck mal, womit gewinnen die denn? Womit gewinnen die ihre Kämpfe? Mit Basics. Es sind immer stinknormale Basics, womit die Jungs ihre Kämpfe gewinnen. Außer ab und zu mal, dann kommt das, dann kommt dies. Ja, aber du musst vom Prozentzahl das Ganze sehen. Dann ist es ein Armhebel, es ist ein Amerikaner. Also ich sag jetzt einfach so, wie wir das nennen, ja, so wie ich es gelernt habe. Beinhebel aus allen Positionen heutzutage. Ja, aber ey, die Beinhebel habe ich 2002 gelernt. Den Leuten beigebracht. Ja.
Ja, das ist ja also bevor der Leglock-Hype kam, das ist ja tatsächlich so, dass das war ja früher auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Lutter Libre. Da gehörten Leglocks und Co. immer halt schon mit dazu. Ne? Das war immer schon normaler als
klassischen Schuss. Du kannst mir glauben, was Witz, es war auf jedem Turnier verboten.
Ja, ich kenne das auch noch. Also das kenne ich auch noch.
Ich will kurz einmal dazu sagen, weil ich das ja interessant finde, was du sagst. Und du hast natürlich auch recht, es gibt ab und zu vielleicht mal einen Tariq Oplata oder irgendeine so neue Submission, die keiner kennt, oder eine Hindutin oder eine Buggy Choke oder was auch immer, und das funktioniert dann. Aber wo ich es halt ein bisschen anders sehe, ist, du sagtest, Hollywood, man müsste halt erstmal dahin kommen, an die Stelle, dass man das auch wirklich so einsetzen kann. Und gerade das, glaube ich, ist halt, ist für mich das, was sich halt weiterentwickelt und was man aber vielleicht auch nicht unbedingt so sieht, ist, wie die halt, sagen wir mal, am Ende in dem Hilux landen. Ne? Also ich sag mal, du kannst, es war irgendwann total neu, oder das ganze Denner-System, ich nehme jetzt den Fuß in einer bestimmten Art und Weise. Dann gab es einen Backstep, dann wusste jeder, was ein Backstep ist. Dann gab es aus der Halfguard die ganze neue und so weiter. Das heißt, weil irgendwann jeder weiß, wie der andere an den Fuß kommt, musst du halt schon diese Entwicklung hochfahren. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie der Ono Flanagan, auch ein derzeit erfolgreicher Kämpfer, so ein Breakdown gemacht hat, wie Gordon zum Beispiel seinen letzten Kampf gegen den Peña gewonnen hat oder sowas. Das sind schon super krasse Details, die ich da sehe und denke so, alter Falter, ja. Das natürlich endet das in einer, du hast völlig recht, in einer Basic Submission, sage ich jetzt mal, in einer Triangle oder einer Back Triangle oder am Armbar oder so. Aber der Weg dahin wird halt schon immer, ja, wird schon immer detaillierter und so, ja.
Aber du musst auch mal so sehen, ja, der Gordon Ryan ist der Mike Tyson des Grappling. Die meisten, die mit dem auf die Matte gehen, haben sie schon eingeschissen, wo sie wussten, dass sie gegen ihn kämpfen. sei mir bitte nicht böse. Guckt euch doch nur mal die Augen der Leute an, wenn die mit dem auf die Matte gehen. Die kacken sich in die Hose. Da hast du Typen, die eigentlich Weltklasse sind, die sind so voller Angst, die starren im Stand. Die sind so zugesäuert, ja, und die Typen machen denen, was die wollen. Das ist doch Fakt. Das ist ja nicht böse gemeint, das ist aber Fakt. Ja, und wann kommt einer, und das ist eben einer von den hier aus diesem B-Team, ja, die geil drauf sind, den Typen platt zu machen. Und die verstarren nicht, die sagen sich, ey, ich kann nur gewinnen. Gegen den kann ich nur gewinnen, egal wie. Und wenn ich eine Minute länger mache wie der andere, habe ich wieder was gewonnen. Und deswegen haben die auch keinen Schiss, gegen den zu kämpfen.
Ja, genau, machst du wahrscheinlich den Nicky Rodriguez, ne, der den jetzt auch groß herausfordert.
Ja.
Und
ja, klar, natürlich. Der Typ kann doch nur gewinnen. Der läuft durch die Gegend, nennt sich den Black Belt Killer. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt endlich mal ein Black Belt bekommen hat. Ich glaube, der will gar keinen. Da wird
ja, doch, jetzt vor kurzem hat er den tatsächlich auch bekommen, ja.
Na, genau. Siehste.
Mit einer Knarre.
Ja, gibt's das Promotion Belt mit Knarre.
Sag uns doch einmal noch bitte, weil du ja auch jetzt schon beim Thema sind, wie siehst du, also du hast ja jetzt nochmal so gesagt, wie das bei euch abläuft und dass du die Intensität ja noch hochhalten willst und so weiter. Findest du das, was, also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, was wir auch machen, ja, wir machen ja auch teilweise, ich nenne es jetzt mal technischere Einheiten, ohne dass wir uns richtig, richtig danach eine mobben oder so. Findest du das weich oder schade, oder findest du, das hat auch seine Berechtigung, weil es halt Leute gibt, die gehen morgen wieder arbeiten und wollen sich heute nicht den Fuß brechen oder so. Nur mal, wie du das so sehen siehst.
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich persönlich, ich finde, alles, was sich was den Weg zu einem Sieg oder zu einem Finale bringt, ja, das ist eine gute Sache. Und ich finde, ich mache das auch. Ja, es gibt Einheiten, da kotzen die Leute auf der Matte, und es gibt Einheiten, da zeige ich einfach mal 10 Techniken anstatt nur 2 oder 3. So, der Trainer kommt in die Halle und der sieht doch schon beim Warmmachen, der spürt doch schon, was für eine Luft haben wir denn. So, und das kannst du nach 20 Jahren. Du spürst die Luft, du siehst schon, wie die laufen. Heute ist die Luft raus. Ja, 10 davon haben sich bei der Arbeit kaputt gemacht. Der eine trennt sich gerade von seiner Frau. Der andere, sein Kind hat ein Zeugnis voller 6. Heute machen wir mal Ruhe. Ja, so. Oder du kommst rein und du siehst, überall tropft's aus dem Mundwinkel. Ja, dann weißt du, die müssen richtig gefordert werden. Das gehört dazu. Und das, was ich sage, ich meine nicht, dass du jedes Mal mit dem um Zahnfleisch aus der Halle robben musst. Nein. Aber diese Trainingseinheit muss dir doch was gebracht haben. Und es ist doch wirklich so, wenn ich doch zu jedem Training gehe und ich mache jedes Mal 10, 15 Techniken, keiner kann mir erzählen, dass der dann jedes Mal die Dinger sich behält. Das ist gelogen. So, und das Kämpfen ist doch dafür da, um einen freien Kopf zu kriegen. So, und wenn du dann nach dem Training zu einem hingehst und sagst, komm, wir rollen. Nee. Oder komm, eine Runde. Dann liegt der da in der Fötungsstellung und hält sich fest. Das ist doch, das bringt doch nichts.
Du hast vorhin gesagt, also früher, ihr habt ja auch die VHS-Kassetten gesehen und so weiter und da quasi den Input herbekommen und hast auch schon gesagt, dass ihr auch selbst im Training manchmal einen Schüler oder was weiterentwickelt. Wo nimmst du heute deinen Input her oder sagst du einfach, ich habe auch selbst schon genug Erfahrung, dass ich, irgendwann müssen sich die Techniken ja auch wiederholen, du kannst ja nicht immer was Neues beibringen. Also holst du dir irgendwo von außen nochmal extra Input her oder entwickelt sich das oder weißt du, ich habe meine Einheiten, wie hältst du das so?
Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir natürlich einen sehr, sehr alten Kader haben, also ich habe, bei mir sind wirklich noch Jungs, die von fast Anfang an dabei sind, hast du natürlich auch so schon einen sehr starken technischen Input. So, und jemand, der das lange macht, der Spaß daran hat, der entwickelt auch irgendwann mal oder dem auf einmal, es kommt was Neues dazu. So, ich schaue mir gerne, sehr gerne Grappling-Kämpfe an. Ja, weil ich finde, das ist eine tolle Sache. Da sehe ich natürlich auch, ey, wo geht die Reise eigentlich hin? Ich gucke mir auch hier, MMA heißt es heute, ich nenne es immer noch Valetudo, aber eben MMA an. Aber ich gucke mir natürlich Leute an, die mehr ins Ringerische gehen, also mehr ins Grappling gehen, als wenn da auf einmal zwei mit einem Schwarzgurt im Jiu-Jitsu sich einen Boxkampf liefern, was machst du da? Hol den doch runter. Warum holst du den nicht runter? Das bringt mir nichts. Ich will das gar nicht sehen. Das ist für mich vertane Zeit. Deswegen, ich sortiere mir die Dinge aus und dann eben selber viel trainieren, ja, immer am Ball bleiben. Das Problem ist bei mir auch meine Arbeit. Ich arbeite Schicht. Ich muss auch auf meinen Körper selber aufpassen. Ich kann nicht... ich bin 46, man muss ein bisschen auf sich aufpassen. Ja, die Knochen, die heilen nicht mehr wie vorher. Ja, wenn mich einer in den Helog nimmt, ich kämpfe mich da nicht mehr raus. Ich tappe ab, ich sage, ey, hast du gut gemacht. Ja, back dir ein Eis und komm, wir machen weiter. Ja, das ist, ich bin auch nicht mehr, das also, hat auch nichts mit Ego zu tun oder so. Wer im Training tappt, der macht nichts falsch. Ja, wer im Kampf tappt, der sollte sich fragen, was er richtig oder falsch gemacht hat.
Setzt du dich mit deinen fortgeschrittenen Jungs hin oder kommen die zu dir und sagen, ey, pass auf, Armin, ich war da und da, hab das und das gesehen, was hältst du davon? Ja, so setzt du dich mit den Jungs hin und lässt dir Sachen erklären, zeigen, an denen die so arbeiten. Weil ich finde halt, ne, aus Trainersicht ist ja auch immer interessant, wie arbeitest du daran, also dein Kernfokus ist halt, andere Leute voranzubringen. Wie bildest du dich selber immer noch fort und weiter und so, ne?
Ich schau gerne zu. Sehr gerne. Mhm. Ich hab ein paar Jungs bei mir, ne, die sind fantastisch. Siehe André Rusbe, ja, Mimon, Gazan.
Deine Black Belts,
die alle, nicht nur auch meine Brown Belts, Fabian und so, ne, die, und wenn ich dann eben, ich schaue denen zu, ne, wenn ich dann Training gebe, ich trainiere nicht mit, ich mache mich am Anfang warm, dann Technik oder Drills. Ich schaue zu, weil wenn ich da mitmachen würde, da wird jeder machen, was er will. Ja, ich bin Trainer. Das ist mein Job. Ich sag denen, was sie zu machen haben. Ich bin da, um die ganze Show zu leiten. Und zum Schluss kämpfe ich natürlich mit. Aber so, ich schaue denen zu, bei ihren Bewegungen, wie die machen. Und manchmal kommen die dann selber, dann rufen die mich, dann sagen die, ja, Armin, guck mal, ich kann das auch so machen. Ne? Und dann sehe ich das und dann sage ich, hier, zeig das mal. Oder zeig mir das mal. Also, das ist immer unterschiedlich.
Das ist ja eigentlich auch das beste Klima, ne? Es gibt, würde ja auch Leute geben, die dann sagen, nee, das macht keinen Sinn, wir haben das schon immer so gemacht, das funktioniert nicht. Das ist ja eigentlich auch schon sehr viel wert, ne? Dass die Freiheit haben zu sagen, guck mal.
Ich sag dir, was für mich immer so ein Balsam ist, leider schaffe ich es sehr selten. Letztes Jahr habe ich es gar nicht geschafft wegen der Arbeit. Aber wenn ich nach Frechen fahre, ja, dann bin ich gar nichts. Ja, das ist dann der Frank. Und der Frank, wenn ich den Frank ansehe, dann sehe ich mich vor 10, 15 Jahren, ja, da ist doch dieses Feuer, dieses, yeah, ne? Und das hat auch nichts, obwohl der Frank älter ist als ich, ja. Aber was ja jetzt das Trainerdasein angeht, ist er ja jünger so gesehen als ich, ne? Er ist ja selber mein Schüler. Und wenn ich das sehe, das macht mich glücklich. Und alleine, wenn ich den Frank sehe, wenn er was zeigt, wenn er was macht, ja, davon lerne ich schon Meilensteine, ja. Und das ist schön. Ne, dann, da kann ich mich dann entfalten. Ne, der Frank sagt was, der sagt zwar dann immer aus Respekt, sagt er, hier Armin, komm, zeig mal eine Technik. Ne, oder hier, nimm mal hier die seine Schwarzgurte oder ne, und mach mal mit denen und so. Ne. Also Frank und ich, wir haben ein absolut megamäßiges Zusammensein, eine Zusammenarbeit, und das gibt mir schon, das ist schon allein eine riesige Lehre für mich selber.
Heiko.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich,
Heiko,
der will raus, der ist in Thailand.
Das war wirklich eine schöne Zusammenfassung, finde ich. Also hinten raus, um auch den Sack zuzumachen. Wir sind ja auch schon bei einer Stunde 10 hier. Das ging richtig flüssig durch. Gibt es noch irgendwas, was du, also man würde jetzt sagen, so hier sind deine 3 Sekunden, um Werbung für Luther Livre zu machen, aber so will ich es gar nicht sagen, sondern gibt es noch irgendwas, was du dir wünschst, was, also du warst dabei, wie das Grappling in Deutschland entstanden ist sozusagen. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, wie das Grappling weitergeht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, da sind wir falsch abgebogen, lass uns doch nochmal 3 Jahre zurückspulen und den Weg so gehen, oder was, wo du sagst, nee, macht mal alle euer Ding, aber ich wäre froh, wenn es am Ende so und so aussieht. Gibt es da irgendeine Vision, die
oder
du noch
du
hast?
Am Ende vielleicht, ja, siehst du dich vielleicht am Ende doch zusammen mit Andi im Schaukelstuhl vom Alten?
Weißt du noch, wie es damals war?
Ja, genau.
Also, pass auf, noch mal ganz kurz dazu möchte ich was sagen. Also, ich hege keinen Groll gegen den Andi, ja, gar nicht. Also, ich sag's, wie es ist, der Typ ist mir egal. Seine Elo ist mir egal. Ich habe in meinem Instagram-Account ganz viele seiner Schüler, denen ich folge. Ich mache da auch gefällt mir. Also ich habe gegen niemanden was, der bei ihm trainiert oder mit ihm trainiert oder dieses Zeichen trägt oder tätowiert hat. Ja, das ist, Leute mögen mich, wollen bei mir trainieren. Leute mögen dich, wollen bei dir trainieren. Und Leute mögen ihn, wollen bei ihm trainieren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ey, ganz ehrlich, das ist vollkommen
in Ordnung. Also darf man auch mit den Schlangen auf dem Shirt bei euch zum Training vorbeikommen?
Ja, natürlich darfst du das.
Die Frage ist, wie du rauskommst. Genau.
Das ist dann halt eine Zielscheibe, aber du darfst doch schon.
Nein, um Gottes Willen. Es ist, guck mal, wie gesagt, jeder, ne, das ist, ey, freie Marktwirtschaft, das ist, die Leute verstehen sich, meine Schüler verstehen sich mit ihm gut. Warum soll man die hassen? Ja, wo sind wir? Ja, es gibt genug Hass auf der Welt, warum sollen wir uns jetzt noch hier hassen? Also, das, was mit mir und Andi ist, das ist für mich Vergangenheit, das ist schon lange Geschichte. Der Typ ist mir egal. Ja, der soll sein Elo-Ding da machen, seine Seminare. Mich interessiert das gar nicht. Ich bin darüber schon ganz, ganz weit hinaus. Die schlaflosen Nächte liegen ganz weit hinter mir. Also, das ist hier kein irgendwie Schlechtmachen. Das war einfach ein Gespräch. Wir haben mal darüber gesprochen. Ihr wolltet wissen, was los ist. Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Und jeder soll damit jetzt anfangen, was er will. Das interessiert mich nicht.
So, der Sven hat jetzt nochmal diese Schärfe reingebracht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte wirklich nochmal über deine Grappling-Vision.
Ich sag mal so. Also, für mich ist das so. Also, ich liebe Luther Livre. Das ist entstanden, diese Liebe ist ich war in Brasilien 3-mal. Ich habe da mit den Leuten zusammen trainiert. Ich habe die Geschichte erfahren. Das ist meine Liebe neben meiner Familie ist Luther Livre, ja, also das ist, ich gehe meiner Frau regelmäßig mit Luther Livre fremd, und ne, das ist mein Herz, ich lebe Luther Livre, und es ist aber nicht so, dass ich nur, weil ich Luther Livre lebe, dass ich andere Dinge nicht mag oder nicht respektiere, ne, alles entwickelt sich weiter, Dinge fügen sich zusammen, Dinge entfernen sich voneinander, ja, und ich repräsentiere Luther Livre, das habe ich gelernt, das habe ich trainiert, das habe ich gekämpft, das habe ich vertreten, deswegen mache ich das auch weiter. Und was ich möchte, was meine Vision ist, dass Luther Livre in Deutschland befestigt bleibt, dass die Leute nicht denken so, nur weil jetzt jemand No-Gi als Aufhänger gemacht hat, ja, dass die Leute jetzt sagen, so wie zum Beispiel bei Wing Chun, früher war es WT, dann hieß es WC, dann hieß es VT, aber im Endeffekt haben wir immer dasselbe gemacht. Ja, versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Bleib doch Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib standhaft, ja, lass dich nicht von irgendwas überrollen. No-Gi ist kein eigener Kampfstil. Das ist bei der IBJJF eine Kategorie. Man hat's dann eben genommen, jetzt nennen es die Leute so, ist okay, wer es braucht, ist in Ordnung. Ich würde niemanden dafür irgendwie in eine Schublade schieben, das ist vollkommen okay. Aber es gibt so viele Kampfsportarten, warum sollen wir die vergessen? Ne, die Leute gerade im Standkampf, die haben mit Karate angefangen, machen heute Muay Thai, aber wenn sie treten, ist das immer noch der schöne Sidekick aus dem Karate. Warum nennst du es dann nicht so? Nur weil es jetzt gerade keinen Van Damme mehr gibt, der es irgendwie populär macht. So, lass uns das doch nicht machen. Stehen wir hinter dem, was wir sind? Lass uns die Dinge weiter populär machen. Und von mir aus machen wir eine kleine Rivalität draus auf Turnieren. Das ist doch was Schönes. Aber zum Schluss können wir uns die Hände geben. Das ist das Wichtige. Zum Schluss geben wir uns die Hände. Ja, ihr habt euer Team, ich habe mein Team auf ein Turnier. Ich schreie gegen euch, ihr schreit gegen mich. Aber ey, ich kriege keinerlei Groll gegen einen. Außer gegen Heiko.
Ja, das ist aber...
wenn er wieder am Schlafen ist.
Ja, das geht uns allen so.
Wenn alle schreien würden, die was gegen Heiko hätten, Alter, das wäre ja...
Ja, sogar auch.
So viel Zeit haben wir gar nicht.
Normalerweise mache ich an dieser Stelle ja immer so ein Outro mit so einer Heavy-Metal-Musik, aber irgendwie, du bist so ein intensiver Typ. Ich kann da keinen draufsetzen. Ich fand das jetzt ein starkes Abschlusswort und auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit.
Mega das rein. Ja, gerne.
Wir danken dir sehr. Für alle, die zuhören, ihr seid in Düsseldorf und in Frechen. Wer Bock hat auf Lucha Libre von der Pike auf, sucht euch Teil von Lucha Libre aus, geht da vorbei, schaut rein in Düsseldorf oder Frechen. Danke, dass du dabei warst. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Ich danke euch auch und macht so weiter. Ihr macht das richtig und wir sehen uns auf jeden Fall noch auf der Matte.
Sehr gut.
Und da haben wir richtig Spaß. Richtig.
Hervorragend.